Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wochenspots. Diesmal mit mir, Katrin Berkenkopf, Redakteurin des Versicherungsmonitors, und mit Jonas Tauber, unserem Berlin-Korrespondenten. Hallo in die Hauptstadt.
Hallo.
Unser großes Thema heute ist die Altersvorsorge. Das ist ja so ein Wort, bei dem die meisten Menschen im privaten Umfeld seufzen, Augenrollen oder andere Ausdrücke der Genervtheit zeigen. Mir fiel bei den Vorbereitungen jetzt auf, dass ein bisschen wie zum Zahnarzt gehen, weil eigentlich jeder weiß, das muss man ja machen, und einige sind dann auch sehr gewissenhaft darin, aber andere drücken sich doch lieber und finden jede Menge Ausreden, warum es jetzt gerade nicht geht. Angenehm ist schließlich anders. Kann jetzt auch sein, dass mir dieser Vergleich einfiel, weil mir eine Zahn-OP bevorsteht, die ich eben auch schon rausgeschoben habe. Aber zum Zahnarzt geht es auf jeden Fall, wenn man den inneren Widerstand überwunden hat, leichter. Da muss ich ein paar Unterlagen ausfüllen, unterschreiben, aber die intellektuelle Herausforderung hält sich da in Grenzen. Altersvorsorge nervt ja vor allem deshalb, weil es so kompliziert ist oder mindestens scheint. Ich habe in diesem Podcast, glaube ich, schon mal erzählt, wie ich fast an der Riester-Kinderzulage gescheitert wäre. Da hatte ich mich ja immerhin schon für ein Produkt entschieden, aber dieser Schritt allein ist ja schon so kompliziert, dass man entweder verzweifelt oder einen Berater hat, dem man dann einfach blind vertraut. Das hat mir jetzt nochmal eine Studie vor Augen geführt. Die haben das Deutsche Institut für Altersvorsorge, das Fintech MyPension und Vers Leipzig gemeinsam erstellt. Die Fragestellung war, welcher Weg der Altersvorsorge sich am Ende für verschiedene Lebenskonstellationen am meisten lohnt, wenn man während der Ansparphase halt das gleiche Netto zur Verfügung haben will. Ich fand das super interessant zu sehen, welche Parameter da berücksichtigt werden müssen. Das fängt an beim Steuersatz, Besteuerung im Alter und aktuell mögliche Zulagen, Sozialabgabenersparnis, als Resultat aus der Sozialabgabenersparnis möglicherweise eine niedrigere gesetzliche Rente, unterschiedliche Ertragsaussichten bei den Anlageformen. Das macht eben sofort deutlich, wie kompliziert das ist. Und das ist eigentlich auch die Aussage der Autoren, dass es ohne Beratung keiner schaffen kann, den geeigneten Weg zu finden. Und eigentlich noch schlimmer, den geeigneten Weg gibt es nämlich gar nicht, weil sich ja Lebenskonstellationen ändern, weil man den Job und damit den Arbeitgeber wechselt oder ähnliches. Und die heftigste Aussage bei der Präsentation der Studie für mich war, wer alle Vergünstigungen und Fördermöglichkeiten ausschöpfen will, muss bis zu 4 Verträge abschließen. Und das ist noch ohne Berücksichtigung eines Arbeitgeberwechsels. Wir gehen ja nicht ohne Vorbereitung in so einen Podcast, und du hast dich von dieser Zahl 4 Verträge jetzt nicht so beeindruckt gezeigt wie ich, ne? Wolltest das so ein bisschen relativieren?
Naja, also ich denke eben jetzt erstmal diese Aussage, es ist ein sehr komplexes System, das stimmt natürlich. Gibt dann aber natürlich auch Leute, die daraus Profit ziehen, es jetzt noch möglichst besonders kompliziert darzustellen. Ja. So ähnlich wie ja auch so Akademiker, gibt ja auch so Akademiker, die sprechen so, damit es am besten niemand versteht, damit sie ihre eigene Expertise nochmal besonders betonen.
Also Berater zum Beispiel, meinst du, die damit nochmal betonen, dass es ohne sie nicht geht, oder?
Ja, oder beziehungsweise die Lobby der Berater, die darauf hinaus will, dass es ganz wichtig ist, dass so ein Berater zu betonen, was so ein Berater eigentlich leistet und dadurch diese Komplexität nochmal besonders betont. Geschenkt, also diese Komplexität ist mit Sicherheit da, also das ist so, betriebliche Altersvorsorge, so wie du es beschrieben hast, mit den ganzen unterschiedlichen Stellschrauben, dann die private Vorsorge mit Riester, ist ja auch ein Riesenkatalog, was da mit reingeht an Stellschrauben mit bestimmten Zulagen und so weiter. Und ja, diese Geschichte mit den 4 Verträgen, das ergibt sich ja auch aus dieser Komplexität für mich jetzt so ein bisschen. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass es ja darum geht, jetzt sozusagen alle Vorteile abzugreifen, die jetzt in privater und also in der zusätzlichen geförderten Altersvorsorge da sind. Und da reden wir dann ja schon mal über die betriebliche Altersvorsorge und über die Riester-Rürup-Rente, und dann müssen sie auf jeden Fall schon mal 2 Verträge sein, und von dem her finde ich jetzt 4 Verträge nicht extrem beeindruckend.
Gut, soll ich dich jetzt mal fragen, ob du die 4 Verträge auch hast, oder? Nein, das...
Ich selber bin bei meiner zusätzlichen Altersvorsorge nicht besonders gut aufgestellt, aber mehr will ich dazu eigentlich auch nicht sagen.
Ja, aber das sagt ja eben auch schon alles aus. Das ist ja wahrscheinlich nicht, weil es so easy ist, dass du das im Handumdrehen einfach regeln könntest, und weil jeder von uns so viel Geld übrig hat, dass Nein, ich weiß, wohin damit.
Nee, also die Komplexität hilft natürlich nicht. Das eine ist, wie viel Geld habe ich übrig? Geld übrig haben auch wenig Leute. Also viele Leute wissen, was sie mit ihrem Geld tun können und denken nicht unbedingt als erstes an Sparen. Dadurch, dass es dann eben komplex ist, ist der Angang, so wie du es auch gesagt hast, in der Anmoderation nicht einfacher, sich jetzt für etwas zu entscheiden. Andererseits geht es ja auch um keine ganz banale Fragestellung, wenn es jetzt darum geht, eben zusätzlich vorzusorgen im Alter. Die Antwort der Versicherungswirtschaft ist eine lebenslange Rentenzahlung, die dann auch entsprechend kalkuliert werden muss mit bestimmten Garantieversprechen. Bei Riester ist das ja auch zum Beispiel vorgeschrieben, was ja auch einige kritisieren. Die würden sagen, warum nicht jetzt einfach zu sagen, wenn es jetzt an den Rentenbeginn geht, dann entscheidet eben der Kunde, was er mit dem Geld macht. Also dass es eben vorgeschrieben ist bei Riester, dass es eine lebenslange Rente sein muss, zieht eben auch dann so einen Rattenschwanz an Komplexität mit sich, zum Beispiel.
Das Stichwort Riester hast du jetzt schon genannt. Bei uns hat in dieser Woche beim Monitor auch Bianca Boss vom Bund der Versicherten in ihrer letzten Versicherungsmonitor-Kolumne an die Politik appelliert, also dieses Produkt doch nach der Wahl ganz schnell zu begraben. Bei der Studie, über die ich jetzt schon gesprochen habe, ist Riester bei Geringverdienern mit Kindern ganz gut und vor allem besser als die Alternativen abgeschnitten. Das klingt jetzt natürlich widersprüchlich, und dass die SPD als selbsternannte Anwältin kleiner Männer und Frauen sich in dieser fast abgelaufenen Legislaturperiode gegen eine Reform von Riester so gesperrt hat, löst diesen Widerspruch jetzt auch nicht für mich. Wie ist dein Eindruck nach den ganzen Diskussionen, die du in Berlin noch viel mehr mitbekommen hast? Hat Riester noch eine Chance, vielleicht weil sich einfach keiner rantraut, weil selbst die Beerdigung noch zu kompliziert ist?
Was ja jetzt passiert ist, es wurde der Höchstrechnungszins abgesenkt oder angekündigt zu 2022, und das hat jetzt dazu geführt, dass die viele Anbieter sagen, diese gesetzlich vorgeschriebene 100% Garantie, also dass zu Rentenbeginn 100% des eingezahlten Kapitals da sein muss, das lässt sich nicht mehr darstellen, und das heißt, dass das neu Geschäft dann da bei diesen Anbietern eingeschränkt oder ganz eingestellt wird.
Also muss man da jetzt von Politikerseite gar nichts mehr machen? Der Markt regelt das jetzt so mehr oder weniger leise.
Ich wollte jetzt einfach nur noch mal kurz zusammenfassen, worum es geht. Also es geht jetzt nicht darum, dass jetzt das...
Ja, ich frage mich halt nur, was das die Schlussfolgerung ist. Dann muss ja keiner groß eingestehen, ja, das Produkt ist gescheitert. Die Umstände haben es jetzt halt unattraktiv gemacht.
Ja, ich habe jetzt keinen Überblick, wie viele Produkte es noch geben wird. Es wird wohl noch welche geben, aber namhafte Anbieter haben sich jetzt zurückgezogen. Was da jetzt die Konsequenz draus ist, kann ich jetzt auch nicht so ganz genau sagen. Was ich sagen kann, ist, dass diese Forderung der Versicherungswirtschaft, das auf 80% zu senken, natürlich schwierig zu vermitteln ist oder zu verdauen ist für die Politik. Wenn wir jetzt davon reden, dass da Steuergeld rein investiert wird, wenn dann die Anbieter gleichzeitig sagen, wir können nicht mal garantieren, dass das Geld zu Rentenbeginn auch vollständig da ist, wäre das für mich als Politiker schwierig.
Ist mir doch lieber, und das
das meiner Klientel zu vermitteln, dass das aus kalkulatorischen Gründen so ist und seine Begründung hat, mag ja so sein. Oder ist mit Sicherheit so. Trotzdem gibt es da eine gewisse Schwierigkeit. Was dazu kommt, ist ja, dass die deutschen Aktuare eben halt diese Absenkung des Höchstrechnungszinses gefordert haben, wo dann gleichzeitig eigentlich immer die Politik reagiert hat, es ist eigentlich gar nicht nötig. Also dieser Höchstrechnungszins markiert ja auch die Obergrenze für Garantien, die aber ja niemand ausschöpfen muss. Das heißt, ich habe da auch öfters dann bei den Aktuaren nachgefragt, ja, was ist denn jetzt der Grund dafür, dass man das jetzt so dringend fordert? Und letztendlich, was ich da mitgenommen habe, das hat mir natürlich niemand jetzt eindeutig so gesagt, aber der Wettbewerb und der Druck aus dem Vertrieb ist eben so hoch, dass man dann diese Höchstgrenze ausschöpfen muss oder sich dazu genötigt fühlt. Dass das dann zu dieser negativen Konstellation führt, da kann die Politik ja jetzt nichts dafür. De facto ist halt, dass die Aktuare das gefordert haben Natürlich in Verbindung dann mit Absenkung der Garantie auf 80%. Also es ist kompliziert mit Riester und bleibt kompliziert. Die Versicherungswirtschaft sagt, es ist schlecht, es ist sehr viel besser als der Ruf. Und Schuld an den hohen Kosten hat die Bürokratie auf staatlicher Seite. Die Kritiker sagen, die Versicherungswirtschaft hat zu hohe Kosten und ist ihrerseits verantwortlich. Also es ist so eine sehr festgefahrene Situation aus meiner Sicht. Die wird jetzt schwierig, das aufzulösen.
In der öffentlichen Kritik stand die betriebliche Altersvorsorge dagegen ja bislang nicht so in dieser Studie. Hat die tatsächlich in den meisten untersuchten Fällen schlecht abgeschnitten? Also es kam quasi raus, ne, wenn man vergleicht, was wird eingezahlt gegenüber dem, was rauskommt, für die meisten schlechter. Fand ich überraschend. Die Studienautoren sagen auch selber, dass sie überrascht waren. Da gab es ja zumindest neue Produkte in der betrieblichen Altersvorsorge, Stichwort Nahles-Rente. Damit hast du dich auch schon öfter beschäftigt. Das ist aber, glaube ich, auch nicht so die Lösung für alle Probleme.
Also würde mich jetzt auch erstmal überraschen, wenn man jetzt sagt, grundsätzlich die betriebliche Altersvorsorge lohnt sich nicht. Grundsätzlich macht es ja erstmal auf den ersten Blick Sinn, weil man ja schon praktisch ein bestimmtes Kollektiv hat innerhalb eines Unternehmens, im Vergleich zu so einem Einzelvertrag in der privaten Altersvorsorge. Also da würde ich jetzt, wäre jetzt auch erstmal meine Vermutung, dass sich die betriebliche Altersvorsorge da eher lohnen dürfte. Anders wird es natürlich, wenn ich es direkt vergleiche mit staatlichen Zuschüssen, die fließen. Aber das ist eben auch Steuergeld, was da eingesetzt wird, jetzt bei Riester und so weiter. Das heißt, dann ist dann die Frage, vergleicht man da nicht zwei ganz unterschiedliche Dinge miteinander? Bei der Nahles-Rente, da geht es eben darum, dass man sagt, genau diese Garantiefrage, garantierte Rente bei Auszahlungsbeginn, das fällt hier weg, um eben dann mehr Freiheit bei der Kapitalanlage zu haben. Da sind sich eigentlich alle einig, dass es eine sehr sinnvolle Sache ist. Das war schwierig umzusetzen, weil da auch nicht zuletzt bei der Versicherungswirtschaft am Anfang große Vorbehalte da waren, weil eben gerade diese Garantie das Alleinstellungsmerkmal der Versicherungswirtschaft ist. Die hatten da ja dann auch Angst, dass sie dann da ganz außen vor sind. Aber wie sich es jetzt eben so darstellt, es gibt einen einzigen Abschluss bisher. Das ist zwischen Talanx, die ja auch ein Eigeninteresse hat, so einen Abschluss zu generieren, weil sie ja selber Anbieter ist,
ja.
Und Verdi. Und das heißt eigentlich, die Union hat jetzt zum Beispiel in ihrem Wahlprogramm geschrieben, dass sie die betriebliche Altersvorsorge weiter stärken will und dieses Sozialpartnermodell evaluieren will. Aber ohne diese Evaluation muss man jetzt im Moment gar nicht abwarten. Eigentlich sind alle enttäuscht von dem, was dabei jetzt rumgekommen ist. Also dass da nicht mehr.
Es gibt ja noch nicht so viel zu evaluieren.
Nee, genau.
Ne? Außer vielleicht die Gründe, warum es eben noch nicht so.
Genau, und als Hauptgrund gilt eben weiterhin, dass dieser Wegfall der Garantien einfach schwer zu vermitteln ist. Und das ist für mich auch nachvollziehbar. Also ich kann ja die Gründe absolut verstehen, die die Versicherungswirtschaft nennt, nämlich, dass diese Garantien bares Geld kosten. Ich muss die ja unterlegen in der Kalkulation. Das heißt, das engt mich ein in der Kapitalanlage. Gleichzeitig sagen sie, also sie schließen praktisch de facto aus, dass man jemals unter die 100% kommen wird, wollen aber gleichzeitig nicht dieses Versprechen geben aus kalkulatorischen Gründen. Das ist natürlich sehr schwer zu vermitteln, so einem Menschen, der jetzt dann Teile seines Einkommens im Zweifel verwenden soll, um da einzuzahlen und dem man dann sagt, ja, aber wir können dir nicht garantieren, dass da jetzt 100% davon später da ist.
Ja, und wenn man irgendwo Sicherheit will, dann beim Sparen fürs Alter, ne?
Genau. Also, ich kann das vollkommen verstehen, die Gründe, warum man da weg will von den Garantien, aber jetzt immer nur wieder zu betonen, dass Garantien nicht gleich Sicherheit sind und auch die Rendite zu belasten, ist einfach aus Sicht des Vorsorgenden keine Antwort. Also der wünscht sich eben beides. Er wünscht sich, dass der Versicherer jetzt tatsächlich den Spielraum ausnutzt, den er bei der Kapitalanlage hat und ihm gleichzeitig sagt, also den Euro, den du mir jetzt hier gibst, der ist auch später noch da. Der will beides haben. Scheint nicht zu gehen, aber...
Ja, die wie heißt es?
Eierlegende Wollmilchsau.
Ja, richtig. Die gibt es offenbar nicht. Und wie man bei Nahles dann sieht, ist das ja mit den Garantien dann offenbar auch nicht das einzige Problem. Du wolltest aber, glaube ich, auch noch darauf hinweisen, dass man natürlich immer, wenn jemand eine Botschaft hat zum Thema Altersvorsorge, gucken muss, wo kommt es her. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge hat ja auch Träger, die vielleicht ein Interesse haben, ne, an bestimmten Ergebnissen.
Ja, ich will jetzt gar nicht konkret jetzt gegen diese Institution was sagen, die eben unterstützt wird von Zürich und Deutscher Bank. Aber was man eben wissen muss, das ist hier eben einfach so, dass es viele Institute gibt, die mit Erkenntnissen und Studien auf den Markt gehen, die jetzt für sich auch ganz gut funktionieren mögen, aber man muss eben Kopf haben, wenn da am Ende doch dann noch ein Eigeninteresse da ist, dass dann die Ergebnisse dann auch entsprechend vorgetragen werden.
Ja, wir haben die Lösung für das Altersvorsorgeproblem heute nicht gefunden, leider. Also werden wir da noch ein paar Mal drüber sprechen können. Was die Studienautoren auf jeden Fall auch bemängelt haben, ist jetzt unabhängig von ihren Ergebnissen, dass dieses Thema Altersvorsorge im Wahlkampf so wenig eine Rolle gespielt hat. Ist das auch dein Eindruck?
Also es ist natürlich, wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, was du am Anfang ja richtig gesagt hast, mit der Komplexität der Altersvorsorge ist jetzt natürlich schwierig, da im Einzelnen dann zum Beispiel über das Garantieniveau bei Riester zu disputieren im Wahlkampf, denke ich mal.
Wenig wahlkampftauglicher.
Was ich jetzt gerade eben gehört habe, wurde mir zugerufen, dass gerade eine Umfrage rausgekommen ist, dass für die Bundesbürger die Rentenpolitik im Wahlkampf jetzt an erster Stelle steht.
Ach, den Eindruck hatte ich allerdings auch nicht.
Aber hattest du auch nicht? Ich weiß es auch gar nicht, ehrlich gesagt, woher diese Umfrage kommt. Wiederum, nachdem wir vorhin ja kritisiert haben.
Das sollten wir dann auch... Haben wir nicht gerade gesagt, wir müssen immer gucken, wo etwas herkommt? Genau. Ja. Das finden wir noch raus.
Andererseits, also überrascht es mich jetzt nicht, dass die Rentenpolitik natürlich wichtig ist, also dass die Menschen umtreibt angesichts von Meldungen über Altersarmut und sinkendes Rentenniveau. Und jetzt so mein Grundeindruck war jetzt so nach diesem Pandemiejahr 2020, dass da so ein verstärkten Bedarf nach einem starken Staat gibt.
Mhm, verstehe ich.
Da glaube ich, dass das doch schon auch eher der SPD hilft, die dann eben sagt, wir wollen eine doppelte Haltelinie bei der gesetzlichen Rente, also sowohl beim Niveau als auch bei den Beiträgen. Das ist auch möglich. Als einer CDU, die dann ja auch betont eher, wir brauchen noch ein noch späteres Renteneintrittsalter und wir können so eine Garantie nicht aussprechen. Also die CDU ist da jetzt aus meiner Sicht eher weniger mit dem starken Staat in Verbindung gebracht, als mehr wirtschaftsnah und vielleicht auf Privatisierung ausgerichtet, die halt zum Teil in der Pandemie vielleicht dann nicht so gut funktioniert hat, zum Beispiel bei der Betriebsschließungsversicherung, warum man jetzt ja auch über eine gesetzlich abgesicherte Pandemieversicherung spricht.
Gut, jetzt hast du schon eine kleine Wahlprognose mit eingebunden. Schauen wir mal, wie sich das in 10 Tagen dann bestätigt.
Ja, gelöst. Also Wahlprognose war das nicht, ich wollte einfach nur...
Ich habe auch nicht mal eine Empfehlung extra gesagt. Eine Lösung haben wir heute nicht gefunden für dieses große Problem, natürlich nicht, aber ich fand es spannend, mit dir darüber zu reden. Vielen Dank.
Ich fand es auch interessant.
Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Ciao.